Also er hat immer gerne große Autos gefahren. Es war immer ganz wichtig, ein großes Auto zu haben. Und durch seinen Neid, den er so zutage gelegt hat, wenn sein Bruder sich ein Auto gekauft hat, dann haben wir ein paar Wochen später genau das gleiche Modell gehabt. Als wir dann dort gewohnt haben, ging es dann so weiter, dass er irgendwann anfing, unzufrieden zu sein, weil andere sich mehr leisten können, andere haben größere Autos, andere machen tolle Reisen und wir haben nicht genug Geld, uns geht so schlecht. Ich habe dann oft gesagt, ich kann nicht mehr, wir müssen das anders machen, ich muss weniger arbeiten, ich bin einfach durch. Und dann hat er gesagt, ja, das kannst du ja gerne machen, ich stehe dir ja beruflich nicht im Wege, du weißt ja, dass ich dich da immer unterstütze. Mich kannst du da nicht mit reinziehen, wenn wir weniger verdienen. Also es darf sich nichts an unserem Lebensstandard ändern. Dann fing diese On-Off-Phase an. Wir hatten die räumliche Möglichkeit, innerhalb desselben Hauses getrennte Wohnbereiche zu haben. Dann bin ich immer in meinen Bereich gegangen und vorher hat er gesagt, wir werden uns trennen und ich will dich nicht mehr sehen, hau ab in dein Zimmer. Und da bin ich gerade bei mir gewesen, dann kam eine SMS damals noch, wie wäre es denn mit einem bisschen Sex mit dem Ex? Bei unseren Offs, die wir hatten, ne? Hau ab, du blödes Weib, lass mich in Ruhe, du dumme Kuh. Das war so Standard-Vokabular. Nach diesen 2 Jahren Trennungsphase, wo ich dann gesagt habe, nein, ich liebe ihn doch und egal wie er ist, ich möchte lieber mit ihm zusammen sein als ohne ihn sein. Ich wollte befreundet bleiben, er wollte aber alles oder nichts. Dann haben wir mal so 3 Monate wieder versucht, dann haben wir uns wieder nicht mehr gesehen und nur noch ganz selten mal gewhatsappt. Ja, also die erneute Heirat, die habe ich tatsächlich geheim gehalten.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Mein Name ist Jennifer, ich bin Coach und Beraterin für Menschen, die sich aus toxischen Beziehungen lösen wollen oder nach einer Trennung einen guten Umgang mit ihren Erfahrungen finden möchten. In diesem Podcast gebe ich Betroffenen eine Stimme. Sie teilen ihre Erfahrungen, erzählen von ihren Erkenntnissen und davon, wie sie ihren Weg aus toxischen Beziehungen gefunden haben. Ich ordne diese Geschichten fachlich ein und gebe dir Hintergrundwissen, damit du die Dynamiken besser verstehen und für dich einordnen kannst. Mir ist wichtig, dass du weißt, du bist nicht allein mit dem, was du erlebst. Und es gibt einen Weg hinaus, auch für dich. Falls du dich gerade fragst, ob das, was du in oder nach deiner Beziehung erlebst, wirklich so schlimm ist oder ob du dir vielleicht nur etwas einredest, genau dafür gibt es meine kostenfreie Ersteinschätzung. 30 Minuten, in denen wir uns deine Situation gemeinsam anschauen. Ganz unverbindlich und ganz vertraulich. Den Link findest du in den Shownotes. Falls du diese Folge zeitnah zum Erscheinungstermin am 15. März 26 hörst, wirst du sehen, dass die ersten freien Termine ab Mitte April verfügbar sind. Denn ich bin für ein paar Wochen im Urlaub und davor sind leider bereits alle Termine vergeben. Buch dir aber deinen Platz gerne schon jetzt, damit du direkt dabei bist, wenn ich wieder zurück bin. Ich freue mich auf dich. Der Podcast läuft übrigens auch während meines Urlaubs weiter und ich habe alle 14 Tage eine neue Folge für dich. Die heutige Folge behandelt psychische Gewalt, finanzielle Ausbeutung, emotionale Erpressung und Kontrollmechanismen in einer langjährigen Beziehung. Wenn du dich gerade in einer sehr verletzlichen Phase befindest, überlege dir bitte gut, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, diese Folge zu hören. Es ist vollkommen in Ordnung, auf dich zu achten und sie vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt anzuhören. Die heutige Geschichte ist die von Ingrid. Sie hat jahrzehntelang gearbeitet, verdient, gewirtschaftet und wurde trotzdem auf eine Weise ausgenutzt, die viele Menschen überraschen wird. Denn ihr Fall dreht das Bild um, das viele im Kopf haben, wenn sie an finanzielle Kontrolle in Beziehungen denken. Ingrid hatte immer Zugang zu Konten, sie hatte immer den Überblick, sie hatte immer ein gutes Einkommen. Und ihrem Ex-Partner ist es gelungen, auf ihre Kosten zu leben, über Jahrzehnte hinweg. Ingrid ist nicht ihr echter Name. In diesem Podcast sprechen Betroffene unter einem Pseudonym, um ihre Privatsphäre zu schützen. Bevor wir ins Interview einsteigen, möchte ich noch eines sagen. Wenn du während des Hörens merkst, dass du dich in Ingrids Geschichte wiedererkennst, dass du ähnliche Dinge erlebst oder erlebt hast, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Und gleichzeitig möchte ich dich ermutigen, dir Unterstützung zu holen. Du musst das nicht alleine durchstehen. Jetzt aber erst einmal zu Ingrid. Liebe Ingrid, ich freue mich, dass du bereit bist, über deine Geschichte hier im Podcast zu sprechen. Und ich würde als erstes gerne von dir einmal erfahren, was dich dazu bewogen hat, dich bei mir zu melden und genau dies heute zu tun.
Ja, hallo Jennifer, schön, dass ich da sein darf. Ich habe mich im November 2024 von meinem Mann getrennt und habe erst danach durch Google-Recherche erfahren oder bemerkt, dass ich in einer toxischen Beziehung gefangen war. Und bei dieser ganzen Google-Suche und allem, was ich da gefunden habe, bin ich auch auf deinen Podcast gestoßen. Und ja, seitdem höre ich den regelmäßig. Und was mich so immer noch umtreibt, ist der Aspekt der finanziellen Gewalt, in Anführungsstrichen Gewalt, die ich erfahren habe. Weil in vielen Geschichten hört man immer, dass die Frauen kein Geld gehabt haben, keinen Zugang zu Konten gehabt haben und keine Ahnung hatten, was finanziell überhaupt läuft oder auch nicht arbeiten durften, um kein Geld zu haben. Und bei mir war es genau andersherum, weil ich immer den vollen Überblick hatte, weil ich zuständig war, sich um die Finanzen zu kümmern, weil ich immer berufstätig war, ein gutes Einkommen hatte. Ja, und eigentlich ganz andere Erfahrungen hatte als die anderen betroffenen Frauen, aber trotzdem ist es ihm halt gelungen, auf meine Kosten zu leben.
Ingrid, dann lass uns doch einmal ganz am Anfang starten. Wie habt ihr beide euch denn kennengelernt?
Ja, das war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, noch ganz altmodisch über ein Zeitungsinserat. Wir hatten beide inseriert, dass wir Partnerschaft suchen, haben uns dann haben telefoniert, dann haben wir uns getroffen und sind dann sehr schnell zusammengekommen. Aus heutiger Sicht ist es für mich natürlich auch eine absolute Red Flag, die ich aber damals überhaupt nicht realisiert habe. Und ich habe damals in einem eigenen Haus gewohnt, was natürlich noch nicht hypothekenfrei war, mit meinen Kindern. Und er hat in einer Wohnung gewohnt und hat sehr schnell Druck gemacht, dass, wenn es mit uns beiden etwas werden soll, wir dann auch baldigst zusammenziehen sollten, weil diese 25 Kilometer, die zwischen uns an Entfernung liegen, das wäre viel zu weit und das würde er auf Dauer nicht mitmachen. Dadurch, dass ich halt das Haus hatte, war das dann auch klar, dass wir bei mir zusammen wohnen. Ja, und jetzt rückblickend kann ich sagen, dass da schon innerhalb, also das war nach 3 Monaten, dass er dann bei mir einzog. Und rückblickend kann ich sagen, dass da schon er angefangen hat, Druck zu machen, was das Finanzielle anbelangt. Weil er ständig so subtil Andeutungen gemacht hat. Er würde ja schließlich mitbezahlen für das Haus. Und wenn das mit uns schief geht, dann hätte er ja gar keine Absicherung. Und überhaupt, das wäre ja nur meins. Und er wäre überhaupt nicht involviert und auch nicht erbberechtigt und was weiß ich nicht alles. Also immer wieder so solche Bemerkungen fallen gelassen. Auch in positiver Weise, wir beide würden ein super schönes Paar abgeben und wir passen so gut zusammen. Aber immer wieder so, ich brauche Sicherheit. Und das ging ungefähr ein Dreivierteljahr lang und dann habe ich ihm tatsächlich einen Heiratsantrag gemacht, damit er finanziell abgesichert ist. Den hat er natürlich angenommen und wir haben dann 3 Monate später ungefähr geheiratet. Das heißt, zu dem Zeitpunkt waren wir gerade mal ein Jahr zusammen. Ist nicht meine erste Beziehung gewesen, auch nicht seine erste. Ja, dann haben wir also zusammen in dem Haus gewohnt. Dann kam, wie gesagt, das ist mir damals alles nicht bewusst gewesen und nicht aufgefallen. Aber jetzt kann ich sagen, dass da auch schon wieder Druck ausgeübt wurde in Form von, wenn du deine Laune nicht änderst, dann lasse ich mich scheiden. Wenn du dich nicht anders benimmst, dann lasse ich mich scheiden, dann werden wir uns trennen. Solche Sachen sind da auch schon gekommen.
In Bezug auf was? Also was solltest du ändern? Was hat ihm da nicht gefallen, Ingrid?
Ich weiß, dass eine konkrete Situation, seine Familie war zu Besuch, irgendwie Geschwister und auch Eltern. Und er und ich hatten irgendwie so ein bisschen Kabbelei vorher gehabt. Und dann war ich sicherlich etwas kühl und abweisend oder eingeschnappt. Und das hat er natürlich bemerkt. Und dann ist er mir in die Küche gefolgt, als ich da irgendwas zu tun hatte, und hat dann gesagt: Reiß dich zusammen, sonst werden wir uns trennen. Und da waren wir eben halt auch erst, weiß ich nicht, ein paar Monate dann verheiratet oder so. Oder auch, wenn ich mal nicht so gut drauf war, ein bisschen gestresst war, schlechtere Laune hatte, das zog sich die ganzen Jahre hindurch. Ich will eine Frau, die lächelt. Ich will eine Frau, die gute Laune hat. Du ziehst mich runter mit deiner Stimmung. Und wenn du das nicht bis dahin geändert hast, dann lasse ich mich scheiden. Also das war Dauerspruch. Damals hat mir das sehr viel Angst gemacht, weil ich immer gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so ein toller Mann und alles stimmt so weit und jetzt reiß dich zusammen. Sonst verlierst du den auch. Jetzt hast du endlich mal einen anständigen Mann gefunden. Ja, also so ging das dann ein paar Jahre, ungefähr 4, 5 Jahre. Und dann hatte er die Idee, dass er aus unserer Stadt, in der wir gewohnt haben, wegziehen wollte, weil er gerne aufs Dorf wollte, aufs Land, weil da der Zusammenhalt in der Gemeinschaft besser wäre als in der größeren Stadt. Und da habe ich mich auch drauf eingelassen. Das heißt, wir haben dann mein Haus verkauft und uns ein gemeinsames dann gekauft auf dem Lande, sodass er dann auch Mitbesitzer des Hauses wurde. Als wir dann dort gewohnt haben, ging es dann so weiter, dass er irgendwann anfing, unzufrieden zu sein, weil andere sich mehr leisten können, andere haben größere Autos, andere machen tolle Reisen und wir haben nicht genug Geld, uns geht so schlecht und wir werden irgendwann in die Altersarmut abrutschen. Und mit diesen Aussagen hat er mich getriggert. Also ich muss dazu sagen, ich habe immer gearbeitet, Vollzeit. Das hat er auch okay gefunden, hat mich auch unterstützt darin, fand das gut, dass ich gearbeitet habe. Und mich hat das halt getriggert, dass ich immer gedacht habe, okay, wenn wir zu wenig Geld haben, dann müssen wir entweder sparen, aber dadurch, dass ich eben die Finanzen immer total im Blick hatte, war mir klar, einsparen ist nicht, wir leben nicht auf großem Fuße, also müssen wir mehr Geld verdienen. Das heißt, mehr arbeiten. Ich habe das gemacht. Ein Beispiel, ich hatte einen Nebenjob gefunden in einem Finanzberatungsunternehmen, wo man also dann abends und am Wochenende Leute besucht und denen dann irgendwelche Versicherungen verkauft, oder das versucht. Und das hatte er dann auch erst angefangen. Da haben wir zusammen die Schulung und Ausbildung gemacht. Und nach 4 Wochen hat er dann gesagt, du, für mich ist das nichts. Aber für dich, du machst das toll und du arbeitest ja auch so gerne und so gut. Ja, das heißt, ich habe es weitergemacht und er ist dann schön gemütlich zu Hause geblieben und ist seinem Hobby abends nachgegangen und hat sich um den Hund gekümmert. Das war so sein Lieblingspartner, der Hund. Also so zum Beispiel. Und was in der Zeit auch aufgefallen ist, also er hat immer gerne große Autos gefahren. Das waren immer Gebrauchtwagen, okay, keine Neuwagen, aber es war immer ganz wichtig, ein großes Auto zu haben. Und durch seinen Neid, den er so zutage gelegt hat, wenn sein Bruder sich ein Auto gekauft hat, dann haben wir ein paar Wochen später genau das gleiche Modell gehabt. Das ist also 2, 3 Mal passiert. Ja, was er auch oft gesagt hat, dass er immer belogen und betrogen wurde. Alle haben ihm übel mitgespielt. Seine ersten Schwiegereltern hätten immer noch Schulden bei ihm, die sie ihm nie zurückgezahlt hatten. Das war halt, weiß nicht, zu dem Zeitpunkt über 10 Jahre her. Ja, dann seine Angst vor dieser Altersarmut. Da war immer so dieses, wir müssen unsere Kosten senken. Wie machen wir das? Ja, dann haben wir Finanzberatung aufgesucht und mit unserer Bank gesprochen. Und alle haben uns gesagt, nachdem wir unsere Fixkostenaufstellung dargelegt hatten, das ist alles normal, alles in Ordnung, Ihnen geht's gut, Sie haben keine Schulden außer Hypothek fürs Haus, die Ausgaben sind nicht übermäßig, alles in Ordnung, was wollen Sie eigentlich? Ja, und so ging das eigentlich die ganzen Jahre, dass er immer gesagt hat, wir haben zu wenig, wir haben zu wenig, wir haben zu wenig, und ich habe immer mehr gearbeitet. Das heißt, dieser Nebenjob, den habe ich dann aufgegeben, nachdem ich eine andere Arbeitsstelle gefunden habe, bei der ich deutlich mehr verdient habe als in meinem eigentlichen Beruf. Das war eine Außendiensttätigkeit, wo ich auch einen Firmenwagen bekommen habe, und dadurch auch sehr viel eben unterwegs war. Unter der Woche oftmals ein paar Tage am Stück weg war, nicht zu Hause war. Ja. Und er hat immer gesagt, er findet das ganz toll, dass ich Karriere mache, da wäre er stolz drauf, hat auch gegenüber anderen damit angegeben, wenn es denn hieß, ja, meine Frau ist auf Dienstreise, die ist im Ausland, die ist da und da. Und dadurch ging es uns finanziell auch wirklich sehr gut. Wir haben dann noch zweimal den Wohnort gewechselt, jedes Mal unser Haus verkauft und ein anderes gekauft, gebraucht oder auch mal neu gebaut. Das ging finanziell immer alles gut, weil ich eben gut wirtschaften kann, sag ich mal, alles immer im Blick und im Griff hatte und meinen guten Verdienst hatte. Er hat eine Arbeit gehabt, die wo es ihm möglich war, seine tägliche Arbeitszeit sehr kurz zu halten, das heißt auch immer früher Feierabend zu machen, mit irgendeinem Vorwand dann mittags schon nach Hause zu kommen oder am frühen Nachmittag. Dann ist er eben ausgiebig seinem Hobby nachgegangen. Ja, und so gingen die Jahre dahin. Währenddessen, das war dann so ungefähr 10 Jahre nach unserer Heirat, kamen dann auch zunehmend sexuelle Probleme hinzu. Angefangen hat es damit, dass er so ungefähr 5, 6 Jahre nach unserer Heirat plötzlich keine Lust mehr auf Sex hatte, worunter ich gelitten habe, weil ich das nicht verstehen konnte. Ich habe gedacht, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht hübsch genug, ich bin zu dick, was weiß ich. Und er hat immer gesagt, nein, nein, daran liegt es nicht, das ist eine Kopfsache und ich krieg's halt irgendwie nicht hin. Zum Arzt gehen wollte er nicht, zum Psychologen auch nicht. Und dann so nach insgesamt irgendwie 10 Jahren ist er dann doch mal zu einer Ärztin gegangen und die hat ihn dann zu einem Spezialisten geschickt, der ihm Hormone verordnet hat. Und dann ging das plötzlich wieder mit der Sexualität. Ich habe immer dann gesagt, die Teufel, die ich rief, weil dann ging es genau andersherum. Dann gab es nur noch das Thema. Also wann immer Zeit war, wann immer ich zu Hause war, er wollte Sex, Sex, Sex. Wenn ich erschöpft war von der Arbeit und den Haushalt noch gemacht habe und mich auch um andere Dinge wie zum Beispiel die Kinder gekümmert habe oder andere soziale Kontakte, was weiß ich, dann hieß es immer, ja, dann musst du dich eben besser organisieren. Und vor allen Dingen deine schlechte Laune. Ich möchte, dass du immer lächelst. Ich möchte eine Frau haben, die sexy ist und fröhlich ist. Ja, und ich habe immer versucht, diesem Wunsch nachzukommen, habe mich natürlich immer mehr unter Druck gefühlt, bis es dann irgendwann auch immer mehr Streitereien gab und dann die ersten Trennungen anfingen. Also die On-Off-Phase fing dann an.
Ingrid, würdest du dir was ausmachen, wenn ich noch mal so einen halben Schritt zurückspringe? Weil da ist noch ein Thema, was für mich noch, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen ungeklärt ist. Du hattest erzählt, dass er immer auf diesem Geldthema unterwegs war. Also, dass er Sorge hatte, er könnte in die Altersarmut rutschen oder ihr könntet in die Altersarmut rutschen. Und dass ihm ganz wichtig war, dass er an diesem Haus auch beteiligt ist. Dass immer irgendwie mehr Geld verdient werden musste. Aber er hatte damit sozusagen dann selbst nichts zu tun. Also sollte das durch dich passieren. War dir das klar? Also sollte das durch dich passieren? War dir das klar? Ich mache jetzt noch mehr, um mehr Geld zu verdienen und er macht seine Freizeit. Hättest du diesen Außendienstjob ohne seinen Druck denn auch machen wollen? Also war das etwas, was dir auch Spaß gemacht hat, was dir gelegen hat? Oder hast du das gemacht, um diese Anforderungen zu erfüllen?
Es hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe das gerne gemacht, weil es auch also ich habe mich dadurch auch bestätigt gefühlt, dass ich so etwas kann. Mir ist das schon so nach und nach aufgegangen, dass das nicht so ganz korrekt ist, dass ich viel arbeite und er zu Hause sitzt und wartet, dass ich nach Hause komme und dann Lust auf Sex habe. So. Also es ist auch viel so im Nachhinein eigentlich. Zu dem Zeitpunkt war es mir, glaube ich, noch nicht so bewusst. Aber was auch noch passiert war, ungefähr zu dem Zeitpunkt, dass er plötzlich von der Arbeit nach Hause kam und sagte, du, ich kann in Altersteilzeit gehen. Mein Jahrgang ist der letzte, wo das in unserer Firma möglich ist. Und ich werde das auf jeden Fall machen. Und das wurde nicht besprochen, sondern das wurde mir so mitgeteilt. Ich habe das auch durchaus nachvollziehen können. Ich in seiner Situation hätte das auch gemacht. Aber da weiß ich noch, dass für mich so war, okay, was bedeutet das jetzt? Dann habe ich mich wieder hingesetzt, habe wieder geguckt, wie sieht es finanziell aus? Wie können wir das alles machen? Wie regeln wir das? Wie kriegen wir das hin? Und es war dann immer so, dass es klar war für uns beide, wie wichtig das ist, dass ich diesen Job behalte. Und in der Firma, in der ich war, das war ein großer Weltkonzern, da ist es so üblich gewesen, dass wenn die Performance nicht gestimmt hat, dann ist man auch mal ganz schnell weg gewesen. Sodass ich immer diesen Druck hatte, ich muss, ich muss, ich muss. Auf der anderen Seite, ja, es hat mich auch bestätigt, weil ich es immer geschafft habe. Aber durch diese Angst, dass ich den Job verlieren könnte, war immer von ihm auch wieder dieser Druck. Und er hat Ich habe dann oft gesagt, ich kann nicht mehr, wir müssen das anders machen, ich muss weniger arbeiten, ich bin einfach durch. Und dann hat er gesagt, ja, das kannst du ja gerne machen, ich stehe dir ja beruflich nicht im Wege, du weißt ja, dass ich dich da immer unterstütze, aber weniger verdienen, ja, ist auch in Ordnung, nur das darf nicht auf unsere gemeinsame Lebenshaltung sich abfärben und mich kannst du da nicht mit reinziehen, wenn wir weniger verdienen. Also es darf sich nichts an unserem Lebensstandard ändern. Was natürlich völlig absurd ist.
Hattet ihr denn, ich sag mal, in gleicher Weise zu dem Lebensstandard beigetragen zu diesem Zeitpunkt?
Nein, nie. Ich habe immer deutlich mehr verdient als er.
Okay, also da ist schon eine sehr deutliche Anspruchshaltung seinerseits, die da klar wird,
Ja.
die sich ja auch schon viel früher gezeigt hat. Also dieses, dass du immer freundlich sein musstest, immer lächeln musstest. Ich möchte eine Frau, die gut gelaunt ist, die mir irgendwie auch alle Verfehlungen nachsieht und trotzdem mich mit warmem Blick und Lächeln und ja, ausgebreiteten Armen zu Hause empfängt, die auch wahrscheinlich, so wie ich es rausgehört habe, den größeren Anteil an der Hausarbeit übernimmt,
Ja.
den größeren Anteil an den finanziellen Themen übernimmt und dann auch noch mit, ich sag mal, einem freudigen Lächeln sexuell zur Verfügung steht, wann immer eben gerade danach ist.
Ja, das war so der Traum, den er gelebt hat.
Und er hat dir ja relativ zu Beginn der Beziehung auch schon klar gemacht, was passieren würde, wenn du seinen Anforderungen nicht entsprichst, nämlich die Trennung.
Genau. Und die ersten 10 Jahre ist ihm das auch gut gelungen. Da habe ich wirklich Angst davor gehabt. Aber dann, wie gesagt, so ungefähr nach 10 Jahren bin ich, wie soll ich sagen, aufgewacht, so ganz langsam vielleicht oder selbstbewusster geworden und habe mich gewehrt, indem ich gesagt habe, ich möchte weniger arbeiten oder so geht das nicht. Und wie gesagt, dann fing diese On-Off-Phase an. Und was da eben sehr auffallend war, wir hatten die räumliche Möglichkeit, innerhalb desselben Hauses getrennte Wohnbereiche zu haben. Dann bin ich immer in meinen Bereich gegangen und vorher hat er gesagt, wir werden uns trennen und ich will dich nicht mehr sehen, hau ab in dein Zimmer. Und da bin ich gerade bei mir gewesen, dann kam eine SMS damals noch, wie wäre es denn mit einem bisschen Sex mit dem Ex? Und wenn ich dann, also zu Anfang habe ich noch gedacht, oh Gott sei Dank, er ist mir nicht böse, wenn er noch Sex will, dann ist es doch noch nicht vorbei und dann gibt es vielleicht doch noch einen Weg für uns. Und habe mich darauf eingelassen. Und das hat er natürlich sofort registriert. Und dieses Spielchen, es ist Schluss, aber solange ich keine neue Frau habe, möchte ich gerne Sex mit dir haben. Das ging also ein paar Jahre lang ständig hin und her. Also jedes Mal Trennung für ein paar Tage, vielleicht für eine Woche, vielleicht auch mal für einen Monat, war immer. Aber Sex können wir ja haben, ich habe ja noch keine neue.
Und Ingrid, war das auch für dich dann in Ordnung? Also für dich war es so ein bisschen wie der Anknüpfungspunkt an die Beziehung. Im Grunde könnte man ja auch sagen, wenn mein Partner mit mir Schluss gemacht hat, wenn er mit mir offenbar nicht mehr verheiratet sein möchte, wenn er sich eine neue Partnerin sucht, naja, dann schaffe ich es auch mal, den Hosenknopf zuzulassen. Dann findet da nichts mehr statt.
Theoretisch ja, praktisch war es halt so, dass ich immer gedacht habe, ich möchte mich zwar auch von ihm trennen, weil dieses Leben, was wir gemeinsam hatten, eben halt mega anstrengend war und ich einfach auch aufgebraucht war und ich konnte nicht mehr, aber ich wollte gerne, weil wir schon so lange zusammen waren, im Guten mit ihm auseinandergehen und auch mit ihm in Freundschaft verbunden bleiben, also ein gutes Verhältnis behalten, ohne dass wir ein Paar sind. Und das hat er nie zugelassen. Für ihn gab es immer nur, wir sind getrennt und dann sehen wir uns nicht mehr, dann kennen wir uns nicht mehr, dann gibt es dich und unsere gemeinsame Zeit nicht mehr. Oder wir sind zusammen und dann haben wir auch Sex und gemeinsame Finanzen. Nur diese zwei Möglichkeiten gab es immer. Und bis zu der jetzt letzten Trennung bin ich immer wieder umgefallen, weil es für mich so unerträglich war, mit jemandem, mit dem man so viel geteilt hat, einfach alles abzuschneiden. Das habe ich nicht geschafft. Und dann habe ich mich immer wieder auf seinen Druck eingelassen, auf seine Erpressung im Prinzip. Ja, diese On-Off-Phase, die gipfelte dann darin, dass wir nach ungefähr 20 Jahren Ehe dann tatsächlich auch geschieden wurden. Auslöser dafür waren auch wieder unsere Finanzen. Wir waren wieder mal bei einem Berater, der uns dann auch gesagt hat, was wollen Sie hier? Alles bestens. Und dann hat er zu ihm gesagt, also zu meinem Mann, ja, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie sich nichts leisten können, dann suchen Sie sich doch noch so einen Minijob nebenbei. Sie haben ja die Zeit. Und am nächsten Tag haben wir dann zu Hause gesessen, hatten uns das auf der Terrasse schön gemacht, wir haben gegrillt und wollten dann darüber sprechen, wie wir jetzt weiter vorgehen. Und wie gesagt, diese Angst, dass ich meine Arbeit verlieren könnte und wir dann finanziell völlig verarmen, die war bei mir da, bei ihm angeblich auch. Und er hat mir dann eine Idee unterbreitet, wie wir das jetzt zukünftig regeln können. Die ist so krude, dass ich es nicht so ganz klar, glaube ich, zusammenkriege. Also die Idee war, wir lassen uns scheiden. Ich übertrage ihm das Haus im Zuge der Scheidung, dass er alleiniger Eigentümer ist. Und wenn ich dann meine Arbeit verlieren sollte, würde ich ja nach der Zeit, wo ich Arbeitslosengeld bekomme, dann Hartz IV war das damals noch, bekommen. Und wenn wir ja geschieden sind, ist er ja aber nicht für mich unterhaltspflichtig. Aber wir würden ja trotzdem zusammen leben und dann würden wir zusammen vielleicht trotzdem so einigermaßen über die Runden kommen. Und da bin ich tatsächlich mal kurz aufgewacht und habe gesagt, sag mal, du möchtest also, dass ich mich jetzt komplett arm rechne und nichts mehr habe und du alles. Und dann ist er aufgestanden vom Tisch, hat sich so hochgebäumt und über mich geguckt und hat gesagt, wie dämlich bist du eigentlich, dass du nicht begreifst, um was es hier geht. Und dann bin ich verstummt, das ist so meine Art, und habe gedacht, doch, das habe ich gerade verstanden, aber anders als du es gehofft hast. Und am nächsten Tag bin ich dann bei Nacht und Nebel mit Sack und Pack zu meiner Freundin gegangen. Das Ganze hatte eine Scheidung zur Folge, aber die bestand nur auf dem Papier. Wir waren trotzdem zusammen, weil ich wollte ja befreundet bleiben und er hat gesagt, entweder Sex und alles oder gar nichts. Und dann kam ungefähr 2 Jahre ganz schrecklich, mit ganz viel Druck. Er hat permanent nach einer anderen Frau gesucht, was er im Übrigen auch immer getan hat, während wir noch verheiratet waren und zusammen gelebt haben. Ganz, ganz viel Porno konsumiert und auf Datingportalen unterwegs gewesen, wo man eben halt auch Frauen für Sextreffen sich verabreden kann oder eben auch eine neue Partnerin. Also ich habe ihn immer gefunden auf allen möglichen Portalen mit allen möglichen Profilen. Das war also Standard. Und das ging in der Trennungszeit, wo wir eben wirklich geschieden waren und auch in unterschiedlichen Wohnungen gewohnt haben. Das ging so weiter. Das war eine ganz, ganz schlimme Zeit. Und irgendwann, so nach ungefähr 2 Jahren, habe ich gedacht, das kann ich nicht. Ich weiß ja, wie er ist. Das halte ich aus. Ich muss mir einfach ein dickes Fell anschaffen und es an mir abprallen lassen. Aber Hauptsache, ich bin wieder mit ihm zusammen.
Mich würde noch interessieren, Ingrid, wie du damit umgegangen bist, ihn auf all diesen Pornoportalen und so weiter zu finden. Also ich nehme an, du hast ja danach gesucht und du warst nicht selbst dort unterwegs, um auch andere Menschen kennenzulernen, sondern eben gezielt nach ihm zu suchen. Was hat das bei dir ausgelöst, ihn da zu sehen? Habt ihr das auch besprochen oder wie ist da irgendwas mit passiert oder hast du das einfach hingenommen?
Also ich war nicht selber unterwegs, um Leute zu suchen, also um für mich Partner zu suchen, sondern tatsächlich, weil ich gedacht habe, irgendwas stimmt da nicht und guck mal nach und habe ihn dann eben da gefunden. Und ja, was hat das mit mir gemacht? Das hat mir natürlich unglaublich wehgetan. Ich habe es auch dann immer mal angesprochen. Manchmal habe ich es für mich behalten und habe es weiter beobachtet. Dann habe ich es im Streit auch mal ihm vorgeworfen. Ja, letzten Endes muss ich leider sagen, ich habe es ausgehalten, hingenommen, obwohl es wehgetan hat. Aus heutiger Sicht völlig unbegreiflich. Also, tja.
Also er hatte dich irgendwie in eine Form der emotionalen Abhängigkeit gebracht, dass du immer wieder schauen wolltest, wie kann ich es schaffen, diese Beziehung aufrechtzuerhalten oder wieder aufzunehmen?
Ja, so kann man das sagen.
Und hast du eine Idee, was dazu geführt hat? Hast du gedacht, du brauchst ihn unbedingt in deinem Leben oder war das eher so ein Gedanke, ich schaffe das nicht alleine? Was war da der Hintergrund?
Ich glaube, also das ist zum einen in meiner Kindheit begründet. Meine Mutter war sehr dominant und ich habe gelernt, auch durch das Verhalten meines Vaters, wie ich mich benehmen muss, damit Ruhe und Frieden herrscht, lieb und artig sein. Und es war, wie gesagt, nicht meine erste Beziehung und ich wollte nicht wieder scheitern. Ich wollte, dass das Bestand hat. Und eigentlich war er ja ein guter Mann. Also hat ja nichts Schlimmes gemacht, so, ne? Er hat gearbeitet, mehr oder weniger, hat auch Geld verdient und ja. Ja, also ich habe es einfach so ausgehalten, weil ich gerne auch aufgrund der langen Zeit, die wir dann auch schon zusammen waren, das gerne erhalten wollte. Also ich habe nie die Zweifel gehabt, dass ich es alleine nicht schaffe. Das war mir immer völlig klar. Und auch während dieser 2 Jahre, wo wir eben halt wirklich auch geschieden waren, ich bin absolut selbstständig und selbstbewusst und kann mein Leben absolut alleine meistern. Also das ist ganz sicher nicht der Grund gewesen. Das war mehr. Zu dem Zeitpunkt, da habe ich auch noch Liebesgefühle für ihn gehabt, Trotzdem habe ich gesagt, ja, doch, ich liebe ihn und ich möchte keinen anderen. Ja.
Jetzt hast du gerade schon einen Satz gesagt, der wahrscheinlich nicht nur mich, sondern auch die anderen Zuhörenden hat aufhorchen lassen, während wir geschieden waren. Was ist denn da passiert, Ingrid?
Nach diesen 2 Jahren Trennungsphase, wo ich dann gesagt habe, nein, ich liebe ihn doch und egal wie er ist, ich möchte lieber mit ihm zusammen sein als ohne ihn sein. Und es ist wichtig, diese Formulierung ohne ihn sein. Das war nicht, ich möchte nicht allein sein, sondern ich möchte nicht ohne ihn sein. Das fing dann auch ganz verrückt wieder an. Ich habe ihm das dann vorgeschlagen. Wir waren ja nie wirklich getrennt. Und dann hat er mir tatsächlich eine E-Mail geschrieben, in der er mir vorgerechnet hat, wie wir zukünftig das finanziell regeln, weil ich ja so und so viel Prozent mehr verdiene als er. Zu der Zeit war er, glaube ich, sogar schon in Altersteilzeit, aber da gibt es ja auch Gehalt. Und dann hat er so aufgeschrieben, wenn wir dann essen gehen, dann zahlst du, weiß nicht, 3/4, ich 1/4 und wenn wir dann in Urlaub fahren, dann auch. Und diese Rechnung hat er dreimal korrigiert, weil er sich immer verrechnet hatte, wie das prozentual aussehen muss. Das ist mir schon aufgefallen, aber ich habe so geschmunzelt innerlich und habe gedacht, naja, schauen wir mal, wie es dann nachher wirklich wird. Nach Rückblicken kann ich dir sagen, wie es geworden ist. Fortan ging er immer ohne Portemonnaie aus dem Haus, egal was wir gemacht haben. Und alles, was das Haus und Urlaub betraf, wurde von meinem Konto bezahlt. Er hat seine persönlichen Dinge bezahlt, wie Krankenversicherung und Hundefutter und für sein Hobby. Ja, das war ja auch gerecht, weil ich mehr verdiene.
Du musstest, ich sag das jetzt mal ganz provokant, dich wieder in diese Beziehung einkaufen.
Das ist eine gute Formulierung, so habe ich es noch nie gesehen, aber da hast du wohl recht.
Das ist ja wirklich derart absurd. Also du sagst, ich möchte nicht ohne dich sein, ich möchte diese Beziehung wieder aufnehmen. Und er rechnet dir vor, zu welchen Konditionen er dich wieder in sein Leben lässt. Offenbar seid ihr euch aber ja darüber auch einig geworden, wie das funktioniert, beziehungsweise du hast gedacht, naja, so ernst wird er das schon nicht meinen oder so schlimm wird es nicht werden. Aber es ward noch schlimmer, denn er hat offenbar gar keine Intention mehr gehabt, auch nur einen Euro für dich auszugeben.
Ja, es wurde noch schlimmer. Also wir haben dann wieder ein Haus gebaut, haben das bezogen und dieses Haus lautete dann im Grundbuch nur auf meinen Namen, was damit zu tun hatte, dass er nicht wollte, dass seine Tochter im Falle seines Todes etwas erbt. Deswegen sollte das Haus mir gehören. Ja, fand ich strange, aber so what? Haben wir halt so gemacht. Und jetzt sind wir mittlerweile im Jahr 2015. Das ging dann so circa 4 Jahre gut. Dann haben wir wieder Probleme und Streit gehabt, weil ich zunehmend weniger Lust auf Sex hatte. Weil auch, also es war immer so, ich wusste ungefähr so, naja, 4 Tage und dann wird es wieder Zeit, da musste ich mich wirklich immer drauf einstellen und mich zusammennehmen und sagen, okay, heute mache ich mal auf gute Stimmung. Was ich auch oft angesprochen habe, er hat immer olle Schlabberklamotten oder Arbeitskleidung getragen. Das heißt, er hat viel gehandwerkt im Haus und Garten und auch für sein Hobby musste er immer viel handwerken und hat dann immer so grüne Bundeswehrsachen getragen oder eben dann eine olle Schlabberhose zu Hause. Aber natürlich fand er das ganz toll, wenn ich High Heels und irgendwelche Dessous getragen hätte, was ich so hin und wieder mal gemacht habe, aber zunehmend dann gedacht habe, nee, also sorry, aber ich möchte auch eher mal was Nettes haben und nicht immer nur diejenige sein. So, also die sexuellen Probleme nahmen zu, der Druck nahm zu, dieses wenn du nicht dann. Und wenn du bis dahin nicht gute Laune hast, dann trenne ich mich, also wie gesagt, durchgängig. Und Zu dem Zeitpunkt irgendwann hatte ich dann auch tatsächlich meinen gut bezahlten Job verloren und hatte aber noch einen neuen gefunden, wo ich ein normales Einkommen hatte und relativ normale Arbeitszeiten. Das war zwar Früh- und Spätdienst, aber eben halt nicht mehr Reisetätigkeit und auch kein Firmenauto mehr, was ja auch ganz furchtbar war, weil wir das dann selber finanzieren mussten. Da ging es uns ja richtig schlecht dann. Und dann war es so, dass ich zu ihm, mittlerweile war seine Altersteilzeit auch zu Ende. Er hatte Rente beantragt und hat eine sehr viel bessere Rente bekommen, als wir die ganzen Jahre immer gedacht hatten. Und dann habe ich an einem Abend zu ihm gesagt, weißt du was, ich bin ziemlich durch, ich bin Ende 50, ich würde gerne entweder mit 63 schon in Rente gehen, mit Abschlägen, die aber nicht immens hoch waren, oder aber die Arbeitszeit von Vollzeit verkürzen auf einen Tag weniger die Woche. Und da habe ich das Gleiche erlebt wie bei dem ersten Anlass zur Scheidung, nämlich, das kommt überhaupt nicht in Frage, damit reißt du mich auch rein. Überleg mal, wie viel zigtausende Euros wir dadurch verlieren. Du kannst nicht einfach für dich entscheiden, weniger zu arbeiten und dann habe ich auch weniger Geld, weil du nicht mehr so viel Geld verdienst.
Das heißt aber auch, Ingrid, ihr seid in der Zwischenzeit schon wieder verheiratet gewesen.
Ja, nach dieser Rechnung, wo ich mich wieder einkaufen musste, haben wir geheiratet. Ja, das ist richtig. Genau.
Das heißt aber auch, Ingrid, ihr seid in der Zwischenzeit schon wieder verheiratet gewesen. Ihr hättet ja auch unverheiratet zusammenbleiben können. Was hat euch dazu veranlasst, zu sagen, wir heiraten jetzt auch noch mal?
Das war tatsächlich mir wichtig. Also mir war das wichtig, dass er mein Mann ist. Ja. Ja, jetzt fällt mir gerade noch so ein, was ich auch noch gar nicht erwähnt habe. In diesen ganzen Jahren, wenn wir Auseinandersetzungen hatten, war es auch so, dass er dann auch mich betitelt hat mit du blöde Kuh, du dummes Stück, blödes Weib. Also sowas, das war dann auch immer bei unseren Offs, die wir hatten. Ne? Hau ab, du blödes Weib. Lass mich in Ruhe, du dumme Kuh. Das war so Standard. Vokabular. Ja, also zurück zu dem Tag, wo ich gesagt habe, ich möchte weniger arbeiten. Er hat gesagt, nee, kommt nicht in Frage. Und da war bei mir dann das zweite Mal so, dass ich gedacht habe, nee, Schluss aus, ich gehe. Und ich habe noch mal versucht, das dann ein paar Tage später anzusprechen. Und dann hat er wieder so eine Drohgebärde gemacht, ist aufgestanden vom Sofa, hat von oben herab auf mich gebrüllt, oder soll ich ausziehen? Und dann habe ich gesagt, ja. Und am nächsten Tag war klar, jetzt wird sich getrennt. Das Erste, was er morgens sagte nach dem Aufstehen, ich will alle Finanzen auf dem Tisch, ich will alle Kontoauszüge, ich will 100% Einblick haben, hat er immer gehabt. Ich habe ihm immer alles erzählt und gezeigt und gesagt, was ich mit den Finanzen mache. Aber das wollte er alles kontrollieren jetzt. So, dann war es ja so, dass das Haus auf meinen Namen im Grundbuch stand und ich dann gesagt habe, was machen wir mit dem Haus? Ich will es nicht behalten und er sagte, ich auch nicht, ich will es auch nicht haben, also wird es verkauft. Wir hatten ein paar Wochen vorher einen Makler da gehabt, um das Haus einmal schätzen zu lassen. Der hatte uns eine bestimmte Summe gesagt, die man sicherlich erzielen könnte und eine Summe, mit der er es anbieten würde, weil man das durchaus eventuell auch erreichen könnte. Dann hat also mein Mann zu mir gesagt, inseriere das Haus für die höhere Summe. Nee, Entschuldigung, muss ich nochmal zurück, inseriere das Haus. Und ich habe das gemacht mit der niedrigeren Summe. Habe ihm dann das gezeigt, wie ich das Exposé gemacht habe. Und er hat gesagt, nee, wir kriegen ja viel mehr dafür, mach da die höhere Summe rein. Das habe ich auch gemacht. Und nachdem das 2 Tage online war, kam er dann und sagte, du, ich habe es mir überlegt, ich will das Haus doch übernehmen. Wir übertragen das auf mich. Ja, habe ich gesagt, meinetwegen, musst du wissen. Aber natürlich für den niedrigeren Betrag, weil wir kriegen ja sowieso nur den niedrigeren Betrag. Auch darauf habe ich mich blöderweise eingelassen. Er hat also das Haus bekommen, ich habe ein bisschen Geld bekommen und wir sind wieder getrennt gewesen, aber noch nicht geschieden. Auf den Scheidungstermin warte ich jetzt, in den nächsten Wochen.
Was mich interessieren würde, ist, wann ist dir denn wirklich mal so richtig klar geworden, in was für einer Art Beziehung du da gewesen bist? Ist das erst nachher möglich gewesen oder gab es da auch immer mal Momente während der Beziehungsphasen, wo dir das bewusst gewesen ist und du hast es dann aber wieder relativiert oder dir schön geredet? Wie war das bei dir?
Also bewusst geworden ist es mir wirklich erst nach der letzten Trennung. Also diese Zwischenzeit erzähle ich gleich nochmal. Die ganzen Jahre war das immer so, dass ich gesagt habe, ich habe halt einen schwierigen Mann, er ist anstrengend. Er ist im Übrigen auch äußerst unbeliebt bei allen Menschen, die ich kenne. Meine Verwandtschaft und meine gesamten Freundinnen. Und deren Männer mochten ihn nie, die haben ihn nur meinetwegen immer akzeptiert. Und ich habe immer gesagt, ja, ihr kennt ihn ja nicht so wie ich, er ist ja auch ein Lieber und ein Netter und er tut ja auch viel für mich. Hat er auch. Wir haben auch gute Phasen gehabt, immer wenn sein Bedürfnis nach, wenn seine Bedürfnisse befriedigt waren, dann haben wir auch gute Phasen gehabt, wo es dann auch harmonisch war, so sage ich mal. Und ich habe immer gesagt, er ist halt schwierig, er ist anstrengend, aber ich kann damit umgehen, weil es ja auch gute Zeiten gibt. Und ihr kennt ihn alle nicht so, wie ich ihn kenne. Ja, und nach dieser Trennung dann, das war 2020, bin ich dann wieder in eine eigene Wohnung gezogen und dann ging das Spielchen wieder los. Ich wollte befreundet bleiben, er wollte aber alles oder nichts. Dann haben wir mal so 3 Monate wieder versucht, dann haben wir uns wieder nicht mehr gesehen und nur noch ganz selten mal gewhatsappt und sind dann tatsächlich noch mal im Herbst 2023 wieder zusammengekommen. Da haben wir aber schon sehr weit voneinander entfernt gewohnt, so an die 300 Kilometer. War also angedacht eine Fernbeziehung, das hat 8 Wochen gedauert, dann hieß es, nee, also von uns beiden aus, das ist zu umständlich, das ist blöd, das machen wir nicht, wir suchen uns eine gemeinsame Wohnung. Das haben wir dann auch versucht, das ging fast das ganze Jahr 24 so. Und im November 2024 gab es dann wieder eine Situation und da bin ich tatsächlich endlich aufgewacht. Und zwar war es so, dass er zunehmend häufiger bei mir zu Besuch gewesen ist und natürlich sind die Lebenshaltungskosten höher, wenn man zu zweit lebt. Und ich bin dann vom Einkaufen gekommen und habe beim Auspacken der Einkäufe einfach so bemerkt, ohne irgendeinen Hintergrund Gedanken zu haben, das merkt man aber ganz schön, wenn man so für zwei Leute einkauft und auch ganz anders kocht. Und da ist er ausgerastet. Und hat mir vorgeworfen, dass ich das ja schließlich von meinen Ersparnissen bezahlen könnte, diese Mehrkosten. Ich hätte ja schließlich sowieso viel mehr Geld als er, was nicht stimmt. Das war wirklich pari. Nach der Trennung haben wir schön alles geteilt. Und wir haben auch eine Scheidungsfolgevereinbarung, wo es finanziell auch komplett geteilt ist und keiner Ansprüche an den anderen mehr hat. Ja, da war er also sauer. Dann hatte ich die Einkäufe ausgepackt und habe gesagt, ich gehe dann jetzt zum Sport. Bis gleich. Und als ich nach Hause kam, habe ich gemerkt, es ist wieder beleidigte Leberwurst angesagt. Er spricht nicht mehr mit mir. Dieses Silent Treatment, das kannte ich aus all den Jahren, ohne das jemals so benannt zu haben oder zu realisieren, was das eigentlich ist und was das mit mir macht. Aber in diesem Moment, als ich vom Sport nach Hause kam und sagte, hallo, ich bin wieder da und gemerkt habe, okay, der spricht nicht mit mir. Und ich weiß aus Erfahrung, das dauert jetzt ungefähr 3 Tage. Das war so ein Déjà-vu, dass ich wirklich in dem Moment habe ich gedacht, das war's. Ende Ausschluss, mache ich nicht mehr. Und es war ein Freitag und ich wusste, er fährt montags nach Hause und das Wochenende habe ich einfach durchgehalten. Wir haben nicht miteinander gesprochen oder nur das Nötigste. Und als er am Montag weg war, habe ich seine Sachen gepackt, per Post hinterhergeschickt, angerufen, habe gesagt, erledigt. Und Gott sei Dank, seitdem bin ich damit durch. Also damit durch ist übertrieben. Ich leide natürlich schon noch, aber seitdem habe ich keinerlei Kontakt mehr. Das war, ich weiß nicht warum, in dem Moment war, das ist wie, ja, die sind so die Jalousien gefallen, wo ich so deutlich gemerkt habe, das kennst du und das willst du in deinem Leben nicht mehr haben. Das waren meine Gedanken. Und bis dahin tatsächlich keine Ahnung, was ich da gemacht habe, erlebt habe.
Ingrid, hast du denn, also du hast gerade gesagt, deine Freunde, Bekannte, die mochten ihn über die ganze Zeit eigentlich nicht. Hat da auch mal jemand diese Muster, diese Dinge benannt, die da in deiner Beziehung passiert sind? Also gab es da Menschen, die gesagt haben, der nimmt dich aus oder dem geht es überhaupt nicht um dich, sondern offenbar nur um das Geld? Oder haben die das nach außen auch alle gar nicht sehen können und mitbekommen?
Also sie haben es nicht gesehen. Und es ist sogar so, dass ich jetzt im Nachhinein versucht habe, als ich verstanden habe, was da eigentlich passiert ist, das mit meinen Freundinnen oder auch mit Familienangehörigen versucht habe zu besprechen, dass nur ganz, ganz wenige, ein, zwei Personen, drei Personen, das verstehen können oder sich damit auseinandersetzen und versuchen, das nachzuvollziehen. Während der ganzen Jahre hat man mir immer nur gesagt, du bist so anders, wenn du mit ihm zusammen bist, dann bist du nicht du selbst. Damit konnte ich nie was anfangen, weil ich habe das so nicht empfunden. Ich habe zwar bemerkt, dass ich, wenn wir mit anderen zusammen waren, ich immer darauf bedacht war, dass er integriert wird, dass man auch mit ihm spricht, dass er zu Wort kommt, dass er seine Beiträge leisten kann, dass ich ihn beachte und ihn nicht links liegen lasse. Also ich war immer sehr, sehr angespannt, das weiß ich. Aber ich habe nie das so empfunden, dass wie die anderen gesagt haben, du bist ganz anders, du bist nicht du selbst. Und vielleicht auch, weil sie es einfach auch nicht benennen konnten, weil sie es auch nicht einordnen konnten, was da eigentlich bei mir los war. Das konnte ich ja selber nicht.
Woran kannst du dich noch erinnern?
Ja, also mit der psychischen Gewalt, also da könnte ich jetzt sozusagen, dass er mich zum Beispiel, wenn ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich bin so ausgelaugt und kaputt, dass er dann mich so nachgeäfft hat. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Sowas hat er gemacht. Oder was war noch? Triangulation. Die einzige, die hier am Tisch eine gute Figur hat, bist ja du sowieso, obwohl ich daneben saß. Sein Humor, der immer ein Körnchen Wahrheit enthalten hat, aber das wurde dann immer so versteckt. Zum Beispiel, wenn ich alleine unterwegs gewesen bin mit meinen Mädels, dann kam ständig SMS oder später WhatsApp. Du hast es gut, du hast einen schönen Abend, ich habe Hunger. Wenn du nach Hause kommst, kriege ich ja bestimmt noch was Leckeres zu essen. So. Der Kühlschrank ist leer, du musst mal wieder einkaufen gehen. Meine Unterhosen sind schmutzig, du musst mal wieder waschen. Solche Sachen, ja.
Ingrid, jetzt haben wir die Beziehung ja einmal begleitet vom Beginn bis zur fast vollendeten zweiten Scheidung. Du hast gesagt, der Termin kommt demnächst. Gibt es noch Begebenheiten aus der Beziehung, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja, da ist. Also es sind zwei Sachen. Das eine ist auch, geht um die finanziellen Geschichten jetzt nach der Trennung. Aber ich glaube, bezeichnender ist eine Geschichte, die ich nenne die Kette. Während unserer ersten Trennungsphase, diese 2 Jahre, wo wir geschieden waren, aber eigentlich trotzdem zusammen waren, on-off hatten. In der Zeit hatte ich Geburtstag, einen runden Geburtstag und habe den dann bei mir in meiner Wohnung auf der Dachterrasse gefeiert. Es waren alle Freunde, Freundinnen und Familie eingeladen und natürlich auch er. Und irgendwann stand er dann auf und sagte, ich solle doch mal zu ihm kommen und er hätte halt für mich eine Überraschung und trat dann hinter mich, legte mir eine Kette um den Hals und sagte zu meiner Tochter, hol doch mal bitte einen Spiegel, damit sie das auch sehen kann. Und an dieser Kette hing aus Silbergliedern ein Penis mit einer kleinen Kordel. Und wenn man an dieser Kordel gezogen hat, dann hat sich der Penis aufgerichtet. Ja, das war für mich. Ach so, und dazu hat er dann gesagt, unsere Ehe war immer schwierig und wir haben es ja auch nicht geschafft, aber der Sex war schon immer ganz gut. Ich habe dann in den Spiegel geschaut und habe gesagt, vielen Dank, bin reingegangen, habe die Kette abgenommen, habe gesagt, ich hatte so ein T-Shirt an, wo ein Perlenkragen dran war, habe gesagt, das ist zu viel. Das sieht nicht schön aus, das passt jetzt zu diesem Outfit nicht. Daraufhin sind Teile meiner Gäste gegangen. Dass das der Grund war, habe ich erst Tage später erfahren. Ich dachte, die wollten sowieso gehen. Und unter meinen Freundinnen ist diese Geschichte, die Kette, heute noch Gesprächsthema. Ich habe sie leider nicht mehr. Ich hätte sie aufbewahren sollen. Ich habe sie irgendwann weggeworfen.
Es ist ja wirklich das unpassendste Geburtstagsgeschenk überhaupt. Also generell ist es sicherlich nichts, was irgendeine Frau auf dieser Welt sich von Herzen wünscht. Schon gleich gar nicht vor Zuschauern und an ihrem runden Geburtstag. Also ich glaube, das ist an so vielen Stellen ein No-Go. Was ich ganz spannend finde, du hast gerade gesagt, einige Gäste haben deswegen die Feier verlassen. Was ist genau deswegen? Weil du sie in Anführungsstrichen einfach nur abgenommen und zur Seite gelegt hast und nicht gesagt hast, sag mal, was stimmt mit dir eigentlich nicht, dass du glaubst, dass das hier ein angemessenes Geburtstagsgeschenk wäre oder dass er überhaupt, also was war der, dass er überhaupt auf die Idee kommt, sowas zu schenken? Also was war der Grund, dass die gegangen sind und wie kam das raus?
Also sie sind gegangen, weil es eine für alle Anwesenden unglaublich peinliche Situation war, weil keiner hat gesagt, oh wie toll, oh wie schön, alle haben betreten zur Seite geschaut und weil sie ihn eben auch nicht mochten und gesagt haben, also das reicht jetzt, mit dem will ich hier nicht mehr zusammen in einem Raum sein. Und rausgekommen ist es tatsächlich Jahre später in dem Fall, wo man mir dann gesagt hat, deswegen sind wir dann gleich danach gegangen. Nicht meinetwegen. Meine Reaktion ist natürlich auch unverständlich, logischerweise, auch nach rückblickend. Aber der Grund, weshalb sie gegangen sind, war eben, weil sie gesagt haben, mit so einem Menschen wollen wir einfach nicht mehr zusammen sein. Und ich habe Wir sind ja danach wieder zusammengekommen, er und ich, und haben ja auch noch mal geheiratet. Und ich habe ihm das auch erzählt, dass dieses Geschenk überhaupt nicht gut angekommen ist, was ich empfunden habe und was die anderen auch gedacht haben. Und seine Reaktion war: Ihr habt ja alle keinen Humor.
Ja klar, das ist ja wieder die ganz typische Reaktion. Alle anderen sehen das falsch, nur er nicht. Die anderen verstehen wieder keinen Spaß und so weiter. Klar.
Ja, genau.
Das ist ein Wahnsinnsgeschenk.
Ja.
Die Kette.
Die Kette, genau.
Ich habe für mich immer noch so ein bisschen diese Dinge, die da passiert sind in deiner Beziehung, in deiner Ehe, Ingrid. Also auch dieses ständige On-Off, dieses sind, wir sind zusammen, wir sind auseinander, wir sind zusammen, wir lassen uns scheiden, wir heiraten wieder und so weiter und so fort. Gab es da gar niemanden, der gesagt hat, was machst du da eigentlich? Wie kommt es dazu? Hast du das vor anderen Menschen irgendwie verteidigt? Also, dass er ein guter Typ ist und sie es nicht sehen können, dass er doch so, ja, an sich ganz wunderbar ist.
Also es war mehr so, dass sie gesagt haben, ach ihr seid ja verrückt, immer dieses Hin und Her, was soll das denn? Und ich das verteidigt habe, weil ihr kennt ihn nicht so, wie ich ihn kenne und er hat auch seine guten Seiten. Also es ist niemand da gewesen, der gesagt hat, jetzt wach mal auf und ich führe dir jetzt mal einen Spiegel vor oder aus meiner Sicht ist das so und so, sondern das war so. Auf der einen Seite allgemein gehalten, er tut dir nicht gut, du bist so anders, wenn du mit ihm zusammen bist. Und auf der anderen Seite auch immer Loyalität mir gegenüber, dass die gesagt haben, egal was du tust, Wir stehen dir zur Seite, wir sind für dich da, wir sind deine Familie, wir sind deine Freunde.
Weil ich glaube, genau das braucht man ja dann auch, um aus so einer Beziehung irgendwann wirklich austreten zu können.
Ja.
Dass Menschen dann immer noch da sind, egal was in der Zwischenzeit gewesen ist. Und dass diese Beziehung zu anderen Menschen, zu Freunden auch nicht belastet ist oder eingetrübt wird, sondern dass sie wirklich dann für dich da sind in dem Moment. Gleichzeitig denke ich, es hätte ja vielleicht doch die ein oder andere Person mal etwas deutlicher formulieren dürfen, was sie mitbekommt oder sieht. Du hast ja auch von Kindern gesprochen, die das vielleicht auch noch mal etwas näher, also zumindest eine Zeit lang näher miterlebt haben, weil sie vielleicht möglicherweise mit euch zusammen gewohnt haben oder ähnliches. Da denke ich, es wäre ja vielleicht schön gewesen und vielleicht hätte es bei dir etwas bewirkt, dass du das ein oder andere Mal doch ins Grübeln gekommen wärst, ob das jetzt so eine gute Idee ist, nochmal zu heiraten und so weiter. Und die Menschen können ja dennoch, auch nach einer x-ten Trennung, immer noch da sein und gleichzeitig formulieren, dass sie da sehen, dass das irgendwie aus dem Ruder läuft oder nicht so optimal ist. Also ich glaube, es geht ja eigentlich auch beides.
Ja, also die erneute Heirat, die habe ich tatsächlich geheim gehalten. Aber weniger, weil ich mich geschämt hätte oder so oder Kritik gefürchtet hätte, sondern weil wir das ganz wunderbar zelebriert haben, nur für uns zwei und uns dann auch etwas überlegt haben, wie wir das dann hinterher bekannt machen. Das gehörte irgendwie zu dieser Zeremonie dazu. Wohl aber ist es so, dass insbesondere meine Freundinnen im späteren Verlauf, jetzt als wir also nach der letzten Trennung dann wieder immer mal so zusammen waren, insbesondere jetzt das letzte Jahr über, dass sie da gesagt haben, der benimmt sich nur so gut, bis er dich wieder um den Finger gewickelt hat und dann geht es wieder von vorne los. Also da ist sowas mal gekommen. Aber selbst da habe ich gesagt, nein, der ist jetzt ganz anders. Der geht immer mit Portemonnaie aus dem Haus, der hat mich schon zum Essen eingeladen, der hat mir Kleidung gekauft. Wir sind im Urlaub gewesen, da haben wir halbe halbe gemacht. Es ist alles anders als vorher. Und ich kann es denen nicht verübeln, weder meiner Familie noch meinen Freundinnen oder Freunden, weil selbst ich, mir ist es ja nicht bewusst gewesen, bevor ich nicht mich damit beschäftigt habe, was ist eine toxische Beziehung. Und dass ich da tatsächlich erst komplett aufgewacht bin oder mir bewusst geworden ist, was da eigentlich alles abgelaufen ist, wie sollen die das denn mitbekommen haben? Also es ist, das war für mich so ein Erwachen, als ich diese ganzen Internet-Einträge gesehen habe und die Podcasts und deinen gehört habe, dass ich so gedacht habe, mein Gott, das war das und nicht einfach nur ein schwieriger Mensch.
Was hat dich denn da auf dieses Thema gebracht, Ingrid? Dass du gesagt hast, jetzt möchte ich mich mal damit beschäftigen, was ist das hier eigentlich für eine Beziehung gewesen? Wie bist du auf diesen Themenbereich gekommen? Hast du da noch eine Erinnerung dran?
Ja, ich befasse mich eigentlich sehr gerne und auch schon eine ganze Weile nebenberuflich mit Psychologie und habe auch einige Weiterbildungen gemacht in diese Richtung. Und da tauchten natürlich auch mal schwierige Persönlichkeiten auf, Persönlichkeitsstrukturen. Und ich habe eine Freundin, die auch in dem Bereich unterwegs ist. Und mit der habe ich mich dann auch mal darüber unterhalten, wie er so ist. Und dann habe ich einfach nach toxischer Beziehung gesucht. Und dann kommen hunderte von Seiten.
Und dann hast du dich da irgendwo wiedergefunden.
Total, zu 100%. Auch mit diesem On-Off, das ist mir heute auch klar, dieses Trauma-Bonding, was da passiert und dass das einfach Dopamin gesteuert ist, dass es eine Sucht ist und dass dieses No-Contact so schwer ist, weil man halt nach diesem Suchtmittel giert. Also das hat mir die Augen geöffnet, dass ich verstanden habe, warum ich immer wieder hin bin, warum ich ihn nicht komplett links liegen lassen konnte und immer Freundschaft wollte. Und warum es mir auch jetzt gelungen ist, etwas über ein Jahr wirklich das durchzuhalten. Weil wenn diese Gefühle gekommen sind, dann war immer klar, nee, 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 das ist nur dein Dopamin, deine Sucht. Das ist nichts anderes. Und es geht dann auch wieder weg.
Das heißt, das hilft dir auch, also das Wissen darüber zu haben.
Ja. Das Wissen darüber, das ist der Schlüssel gewesen, um das jetzt so durchzuhalten.
Das finde ich super spannend, dass du alleine durch die Willenskraft zu sagen, das ist jetzt das und ich ordne das zumindest mal so und so ein und dann weiß ich, das geht dann auch wieder weg. Und ich muss das jetzt, also in Anführungsstrichen, nur einmal aushalten und dann wird es besser.
Ja, genau.
Ingrid, ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken, dass du dich bereit erklärt hast, über deine Geschichte zu sprechen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, ich habe alle Fragen gestellt, die ich hätte stellen sollen. Und falls nicht, dann hast du jetzt natürlich gerne noch die Gelegenheit, noch etwas hinzuzufügen.
Ja, vielen Dank, Jennifer, dass ich meine Geschichte erzählen durfte. Und ich habe das Gefühl, dass ich im Großen und Ganzen alles loswerden konnte. Natürlich gibt es noch jede Menge kleine Anekdoten oder Vorkommnisse, die ich erzählen könnte, aber das würde auch den Rahmen sprengen. Und ja, die Geschichte mit der Kette, die amüsiert auch meinen Freundeskreis heute immer noch und vielleicht die ein oder andere Zuhörerin oder Zuhörer ja auch. Und ich wünsche allen Betroffenen von toxischen Beziehungen, dass sie nicht so furchtbar lange brauchen, bis sie das realisieren, wie ich gebraucht habe, sondern nach sehr viel kürzerer Zeit sehr viel schneller sich daraus befreien können.
Dankeschön.
Danke dir.
Wir haben gerade Ingrids Geschichte gehört und ich möchte kurz innehalten, bevor wir in die fachliche Einordnung gehen. Was Ingrid uns erzählt hat, ist auf den ersten Blick vielleicht schwerer greifbar als andere Geschichten, die wir in diesem Podcast gehört haben. Es gibt keine klassische Isolation, keinen verwehrten Einblick in Finanzen. Keine verbotene Berufstätigkeit. Im Gegenteil, Ingrid hat immer gearbeitet, immer verdient, immer die Finanzen im Blick gehabt. Und genau das macht ihren Fall so wichtig. Denn er erzählt in Bezug auf finanzielle Gewalt eine Perspektive, die wir nicht so häufig hören. Und in vielen anderen Formen der Manipulation und Gewalt erzählt Ingrid dann doch wieder über ganz typische Muster toxischer Beziehungen. Dass Ingrid selbst erst nach der endgültigen Trennung durch ihre Recherchen verstanden hat, was mit ihr passiert, sagt alles über die Raffinesse dieser Mechanismen aus. In den nächsten Minuten möchte ich mit euch einige der Muster anschauen, die in ihrer Geschichte besonders deutlich sichtbar geworden sind. Ich werde dabei konkret Bezug auf das nehmen, was sie uns erzählt hat, damit du direkt nachvollziehen kannst, wovon ich spreche. Und ich möchte dich, falls du selbst betroffen bist, von Anfang an mitnehmen. Das, was Ingrid erlebt hat, sagt nichts darüber aus, wie klug oder stark oder finanziell versiert sie ist. Es sagt alles darüber, wie raffiniert diese Form von Kontrolle sein kann. Beginnen wir mit dem Merkmal, das Ingrids Geschichte von so vielen anderen unterscheidet: die finanzielle Ausbeutung mit umgekehrten Vorzeichen. Wenn Menschen von finanzieller Gewalt in Beziehungen hören, denken die meisten an das leider häufig klassische Bild. Eine Frau, die kein eigenes Konto hat, kein eigenes Geld, die nicht arbeiten darf, die nicht weiß, was finanziell überhaupt passiert. Ingrid hat das selbst so benannt. Sie sagt, bei mir war es genau andersherum. Und dieses Andersherum ist entscheidend, weil es so viel schwerer zu erkennen ist, auch für die Betroffenen selbst. Ingrids Mann hat ihr nie den Zugriff auf das Geld entzogen. Er hat nie ein Konto gesperrt, sie hatte immer ihre eigene Bankkarte. Er hat nie dafür gesorgt, dass sie nicht arbeitet. Er hat etwas viel Subtileres getan. Er hat Angst als Hebel benutzt. Jahrelang. Immer wieder. Die Angst vor Altersarmut, die Angst davor, den gut bezahlten Job zu verlieren, die Angst, nicht genug zu haben. Diese Angst hat Ingrid in Bewegung gehalten. Immer mehr Arbeit, mehr Einkommen, mehr Leistung. Während er selbst früh nach Hause ging, seinem Hobby frönte, in Altersteilzeit wechselte und schließlich auch in Rente ging. Und Finanzberater, die sie dann immer wieder aufgesucht haben, haben ihr jedes Mal bestätigt, es ist alles in Ordnung. Keine Schulden, keine übermäßigen Ausgaben, kein Grund zur Sorge. Aber das hat ihn nicht gestoppt. Das Narrativ der drohenden Armut blieb, weil es nicht der Realität dienen sollte. Es sollte seinen Motiven dienen und es sollte sie antreiben. Und als sie irgendwann sagte, ich kann nicht mehr, ich möchte weniger arbeiten, kam die Antwort, die alles offenbart. Er sagte, das könne sie ja gerne machen, aber das dürfe sich nicht auf ihren gemeinsamen Lebensstandard auswirken. Und auf ihn könne sie das natürlich gar nicht abwälzen. Das heißt im Klartext, ja, du darfst weniger verdienen, solange ich nicht weniger habe. Deine Erschöpfung ist dein Problem. Mein Komfort ist unverhandelbar. Und was dieses Muster so wirksam macht, ist, dass es sich als Sorge tarnt, als geteilte Angst, als gemeinsames Ziel. Ingrid hat jahrelang gedacht, dass sie beide das Gleiche wollen, finanzielle Sicherheit. Aber sie wollte nicht das Gleiche. Sie wollte Sicherheit. Er wollte, dass sie für sie beide sorgt, während er sein Leben angenehm gestalten kann. Wenn du dich fragst, ob du gerade in einem ähnlichen Muster steckst, schau nicht nur auf Konten und Zugänge. Schau darauf, wer in eurer Beziehung für die finanzielle Sicherheit zuständig ist und wer von dieser Sicherheit profitiert, ohne etwas dazu beizutragen. Schau darauf, wer Angst schürt und wer diese Angst nutzt, um die andere Person möglicherweise in Bewegung zu halten. Damit sind wir beim zweiten Muster, das sich durch Ingrids Geschichte zieht wie ein roter Faden. Die emotionale Erpressung durch die Trennungsandrohungen. Von den ersten Momenten der Beziehung an war da dieser Satz: Wenn du deine Laune nicht änderst, trenne ich mich. Oder wenn du dich nicht besser benimmst, lasse ich mich scheiden. Dieser Satz fiel im ersten Jahr der Ehe, als seine Familie zu Besuch war und Ingrid etwas kühl wirkte. Er fiel im weiteren Verlauf immer wieder, über Jahrzehnte. Ingrid hat das selbst beschrieben. Sie sagt, damals hat mir das sehr viel Angst gemacht, denn ich hatte endlich einen anständigen Mann gefunden und ich wollte mich endlich mal zusammenreißen. Das ist der Moment, in dem die emotionale Erpressung beginnt, sich in die eigene, innere Stimme zu verwandeln. Er musste irgendwann gar nichts mehr sagen. Ingrid hat die Regulierung selbst übernommen. Sie hat sich selbst ermahnt, sie hat sich selbst zurechtgewiesen, sich selbst unter Druck gesetzt, in seinem Sinne. Das ist internalisierte Kontrolle. Und sie ist deshalb so wirksam, weil sie von innen kommt und sich daher nicht mehr wie Kontrolle anfühlt, sondern oft wie eigener Antrieb. Trennungsandrohungen als Kontrollinstrument funktionieren, weil sie bei der Bindungsangst der anderen Person ansetzen. Sie aktivieren den tiefsten Wunsch von uns allen, nicht verlassen zu werden. Und wenn eine Beziehung bereits einige Jahre alt ist, wenn man Gemeinsames aufgebaut hat, wenn man sich eine Zukunft vorstellt, dann ist diese Drohung besonders scharf. Sie trifft nämlich nicht nur die Gegenwart. Sie trifft auch alles, was man sich für eine gemeinsame Zukunft erhofft, worauf man bereits hingearbeitet hat. Für Ingrid spielte dabei auch etwas hinein, was sie selbst sehr klar benennt. Sie wollte nicht wieder scheitern. Sie hatte ihre Kindheit mit einer dominanten Mutter erlebt, hatte gelernt, durch Anpassung für Frieden zu sorgen. Und sie hatte eine gescheiterte Ehe hinter sich. Und sie kam mit dem Vorsatz in diese Beziehung, es diesmal zu schaffen, zu beweisen, dass sie eine dauerhafte Beziehung führen kann. Das hat ihren Mann zu einem besonders wirksamen Einsetzen seiner Drohung befähigt, weil er genau wusste, dass dieser Satz bei ihr landen würde. Was ist der Nutzen dieser Methode für denjenigen, der sie einsetzt? Sie konserviert den Status quo. Solange die bedrohte Person weiß, dass jede echte Gegenwehr, jede Forderung nach Veränderung, jede Grenze, jedes Nein das Risiko der Trennung erhöht, wird sie dieses Risiko immer wieder gegen ihren eigenen Schmerz abwägen. Und in diesem Abwägen liegt die Kontrolle. Er muss gar nichts tun. Er muss nur die Drohung aufrechterhalten und sie reguliert sich selbst. Eng damit verbunden ist das dritte Muster, das ich ansprechen möchte, weil es sich in Ingrids Geschichte so klar zeigt. Die überhöhte Anspruchshaltung. In Englisch sagt man Entitlement dazu. Ingrid zeichnet in ihrer Erzählung ein sehr genaues Bild davon, was ihr Mann von ihr erwartet hat. Eine Frau, die immer lächelt, die immer gute Laune hat, die mehr verdient, die den Haushalt übernimmt, die sich um gemeinsame Finanzen kümmert, die sexuell verfügbar ist, wann immer er Lust hat und die das alles gerne und freiwillig und mit warmem Blick tut. Er selbst arbeitete wenig, machte Frühfeierabend, verfolgte sein Hobby und betrachtete das als selbstverständlich. Entitlement bedeutet, dass jemand davon überzeugt ist, bestimmte Dinge zu verdienen, ohne dafür eine Gegenleistung erbringen zu müssen. Es ist die tiefe innere Überzeugung, dass die Welt und die Partnerin einem etwas schuldet. Und was das für den anderen in einer Beziehung bedeutet, man kann niemals genug leisten. Weil es nie eine echte Gegenseitigkeit gibt, weil die Grundüberzeugung des anderen ist, dass er nehmen darf und sie geben soll. Ingrid beschreibt eine konkrete Situation, in der das sehr plastisch wird. Als sie beim Wiedereinstieg in die Beziehung, sie waren ja damals schon einmal geschieden gewesen, fragte, wie sie das zukünftig miteinander regeln. Er antwortete mit einer E-Mail, einer detaillierten Aufstellung, in der er ausrechnete, wer wie viel zahlt, basierend auf dem Verhältnis ihrer jeweiligen Einkommen. Dreimal korrigiert, weil er sich verrechnet hatte. In der Praxis hielt er aber selbst diese Aufstellung nie ein. Er ging fortan ohne Portemonnaie aus dem Haus. Alles, was das gemeinsame Leben betraf, wurde von ihrem Konto bezahlt. Er übernahm seine persönlichen Ausgaben. Hundefutter, Hobby, Krankenversicherung. Das war sein Beitrag. Das ist kein Versehen, das ist Entitlement in seiner reinsten Form. Er hat ihr buchstäblich vorgerechnet, zu welchen Konditionen er sie wieder in sein Leben lässt und ist dann davon ausgegangen, dass er diese Konditionen nicht wirklich einhalten muss, weil er das auch nicht musste, weil sie trotzdem blieb. Entitlement, die tiefe Überzeugung, Dinge zu verdienen, ohne dafür eine Gegenleistung erbringen zu müssen, ist übrigens eines der zentralen Merkmale narzisstischer Persönlichkeitsstrukturen. Bei Menschen mit narzisstischen Zügen ist diese Überzeugung keine bewusste Entscheidung, sondern ein tief verankertes Weltbild. Die anderen sind dazu da, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Gegenseitigkeit ist kein Konzept, das sie wirklich internalisiert haben. Und das erklärt, warum. Gespräche über Fairness, über Gegenseitigkeit, über Veränderung fruchten bei Menschen mit ausgeprägtem Entitlement so selten, weil sie an einer Grundannahme scheitern, die die Betroffenen oft erst sehr spät erkennen. Der andere sitzt nicht mit mir am Tisch, um ein gemeinsames Problem zu lösen. Er sitzt dort, um zu verhindern, dass sich etwas ändert. Jedes Gespräch über mehr Gleichgewicht ist für ihn eine Bedrohung, nicht eine Einladung. Und so dreht man sich jahrelang im Kreis, weil man glaubt, man müsse nur die richtigen Worte finden, den richtigen Moment, die richtige Herangehensweise, um es endlich erklärt zu bekommen. Aber das Problem liegt nicht in der Kommunikation. Es liegt darin, dass nur eine Seite wirklich verhandeln will. Jetzt möchte ich noch auf etwas eingehen, was Ingrid selbst am Ende des Gesprächs sehr treffend eingeordnet hat, weil ich glaube, dass es für viele Menschen in dieser Geschichte der Schlüssel zum Verständnis ist, die On-Off-Dynamik und das, was dahinter steckt. Ingrid und ihr Mann haben sich immer wieder getrennt und haben dann wieder zusammengefunden. Sie haben sich sogar einmal scheiden lassen und heirateten danach erneut. Ingrid sagt selbst, dass sie immer wieder umgefallen ist. Nicht, weil sie nicht wollte, dass es aufhört, sondern weil sie sich das Scheitern nicht erlauben konnte. Sie hatte sich vorgenommen, diesmal durchzuhalten. Diesmal nicht wieder die zu sein, deren Beziehung auseinandergeht. Und genau diesen Vorsatz hat er, bewusst oder nicht, als Hebel benutzt. Denn wer um jeden Preis nicht scheitern will, ja, der wird immer wieder zurückkommen. Was in dieser Dynamik passiert, ihr wisst es sicher bereits, nennt sich Traumabonding. Ingrid hat diesen Begriff selbst verwendet und ich finde es bemerkenswert, wie klar sie das nach der Trennung für sich einordnen konnte. Traumabonding entsteht durch den wiederholten Wechsel zwischen Verletzung und Versöhnung. Auf den Schmerz folgt Erleichterung, auf die Trennung folgt Wiederannäherung, auf den Konflikt folgt Zärtlichkeit. Und diese Erleichterung, diese Annäherung, die Zärtlichkeit, die fühlen sich so viel tiefer an, als sie es in einer gesunden Beziehung täten. Weil sie nach so viel Schmerz kommen. Das Nervensystem lernt, wenn ich die Krise überstehe, dann kommt das Gute. Und so entsteht eine Art Sucht nach der nächsten möglichen Erleichterung, dem Hochgefühl. Und Ingrid beschreibt es genau so. Es ist Dopamin, es ist Sucht. Und der No-Contact ist so schwer durchzustehen, weil man sich nach dem Suchtmittel sehnt. Ihr Mann hat die Dynamik sehr gezielt eingesetzt. Besonders deutlich zeigt sich das in einem Detail aus ihrer Erzählung. Wenn sie nach einer Trennung allein in ihrem Zimmer saß, kam eine SMS von ihm. Wie wäre es mit etwas Sex mit dem Ex? Ingrid beschreibt, wie sie das zunächst als Zeichen interpretierte, dass es noch eine Chance für sie beide gab, dass die Trennung ja doch nicht endgültig war, dass er sie noch wollte. Und sie ließ sich darauf ein und er registrierte das sofort und er nutzte es als Muster. Trennung ankündigen, Sex anbieten bzw. einfordern, sie zurückgewinnen, ohne aber wirklich zurückzukehren. Das ist keine zufällige Dynamik. Das ist ein Regelkreis, den er aktiv aufrechterhalten hat. Und selbst wenn von außen Zweifel geäußert werden, ein besorgter Blick, ein vorsichtiger Kommentar, die kommen nicht wirklich an, weil Traumabonding kein rationales Problem ist. Das ist ein neurologisches Problem. Die Bindung entsteht nicht trotz des Schmerzes, sondern durch ihn. Ich möchte an dieser Stelle noch auf etwas eingehen, das Ingrid erzählt hat und das ich für außerordentlich bezeichnend halte. Eine Geschichte, die in ihrer Absurdität und Grausamkeit fast unglaublich klingt, wenn man sie nicht vor dem Hintergrund dieser gesamten Beziehungsdynamik versteht. Das unpassende Geburtstagsgeschenk. Ingrid feiert einen runden Geburtstag. Alle Freunde, Freundinnen, Familie, alle waren eingeladen. Und irgendwann bat er sie, zu ihm zu kommen. Er habe eine Überraschung. Und er tritt hinter sie und legt ihr eine Kette um den Hals. An der hing aus Silbergliedern ein Penis, der sich aufrichtete, wenn man an einer kleinen Kordel zog. Und er sagte dazu vor allen Anwesenden: Unsere Ehe war immer schwierig, aber der Sex war schon immer gut. Ja, Leute. Ingrid hat instinktiv reagiert. Sie ist hineingegangen, hat die Kette abgenommen und gesagt, sie passe nicht zum Outfit. Sie hat also diese Situation aufgelöst, ohne dass sie explodierte. Teile ihrer Gäste sind danach gegangen, wegen der Peinlichkeit der Situation, seinetwegen. Und sie hat das erst Tage später erfahren. Was ist das jetzt? Auf den ersten Blick könnte man sagen, schlechter Geschmack, mangelndes Einfühlungsvermögen, schlechter Witz. Aber es ist so viel mehr als das. Es ist eine öffentliche Demütigung, verpackt als Humor. Es ist die Entwertung von allem, was diese Beziehung war. Vor Zeugen wurde sie reduziert auf Sex. Und gleichzeitig ist es eine Botschaft. Du bist mein, auch wenn du es nicht sein willst. Und ich zeige das hier und jetzt vor allen. Und was passiert, als Ingrid ihm hinterher zurückmeldete, dass das Geschenk nicht so gut angekommen war? Seine Reaktion? Ja, ihr habt alle keinen Humor. Das ist keine einzelne Reaktion. Auch das ist ein Muster, das in toxischen Beziehungen sehr häufig vorkommt. Wenn das Verhalten des Partners auf Ablehnung stößt, wird nicht reflektiert, sondern umgedeutet. Plötzlich ist nicht das Verhalten das Problem, sondern die Reaktion darauf. Du bist zu empfindlich, du kannst keinen Spaß vertragen, ihr nehmt das alles so ernst. Mit diesem Zug wird die berechtigte Kritik ins Lächerliche gezogen und gleichzeitig der Kritisierende in die Defensive gedrängt. Denn wer will schon als humorlos oder verklemmt gelten? Es ist eine elegante Methode, Verantwortung vollständig abzuweisen, ohne sich auch nur einen Moment mit dem Schmerz der anderen Person auseinanderzusetzen. Alle anderen liegen falsch, er nicht. Wenn alle anderen ein Problem damit haben, ja, dann ist das ihr Problem und nicht seins. Diese Unfähigkeit zur Verantwortungsübernahme ist kein Zufall und ist kein Versehen. Sie ist der Schutzwall, der es möglich macht, jahrelang so zu handeln, wie er gehandelt hat. Wer nie Verantwortung übernimmt, muss sich auch nie ändern. Wer alles auf die andere Person schiebt, kann immer so weitermachen. Und die Person auf der anderen Seite fragt sich immer wieder, mache ich etwas falsch? Liege ich mit meiner Wahrnehmung daneben? Übertreibe ich etwa? Nein, du übertreibst nicht. Wenn dein Bauchgefühl dir sagt, dass etwas nicht stimmt, wenn du dich nach einer Begegnung mit deinem Partner kleiner, erschöpfter, verwirrter fühlst als zuvor, dann ist das eine Information, eine wichtige Information. Vertrau ihr. Ingrids Geschichte zeigt uns, wie vielschichtig und wie unscheinbar nach außen toxische Kontrolle sein kann. Wer immer arbeitet, immer verdient, immer den Überblick hat, der gilt nach außen und oft auch für sich selbst nicht als jemand, der ausgebeutet wird. Und doch kann genau diese Leistungsbereitschaft, diese Verantwortungsübernahme, dieser Wille, alles am Laufen zu halten, systematisch ausgenutzt werden. Nicht durch Entzug, durch Angst, durch Druck, durch Drohungen, durch einen Mann, der nie sein Portemonnaie mitnimmt. Was ich dir aus Ingrids Geschichte mitgeben möchte: Finanzielle Gewalt braucht kein gesperrtes Bankkonto. Sie braucht manchmal nur jemanden, der Angst schürt und jemanden, der diese Angst ernst nimmt und daraufhin mehr leistet. Wenn du immer die Person bist, die mehr trägt, mehr arbeitet, mehr bezahlt, mehr verantwortet und wenn Versuche, das anzusprechen oder zu verändern, immer wieder mit Drohungen oder Schweigen beantwortet werden, dann ist das wahrscheinlich kein Beziehungsproblem, das ihr gemeinsam löst. dann ist das ein Muster, das eine Seite aktiv aufrechterhält. Ingrid hat nach über 30 Jahren etwas geschafft, das unglaublich schwer ist. Sie ist endgültig gegangen. Nicht, weil sie nicht mehr geliebt hätte, nicht, weil sie aufgegeben hätte, sondern weil sie in einem ganz normalen Moment nach einem Einkauf an einem Freitag abermals der Vorhang fiel. Sie erkannte das Muster und diesmal ließ sie es nicht erneut zu. Wenn du dich in Ingrids Geschichte wiedererkennst, wenn du denkst, dass auch in deiner Beziehung etwas nicht stimmt, aber du es nicht ganz benennen kannst, dann ist das genau der Moment, in dem Unterstützung wichtig ist. Du musst das nicht alleine herausfinden und du musst nicht 30 Jahre warten, bis du es verstehst. Buch dir am besten direkt deinen Termin zu einem Kennenlerngespräch mit mir über den Link in den Shownotes und wir bringen Klarheit in das, was du aktuell erlebst. Danke, dass du auch heute wieder dabei warst. Dieser Podcast existiert, weil ich überzeugt bin, dass diese Geschichten erzählt werden müssen. Dass sie Menschen erreichen müssen, die sich gerade fragen, ob sie verrückt sind oder ob das, was sie erleben, wirklich so nicht in Ordnung ist. Manchmal kann eine einzige Folge der Moment sein, in dem jemand zum ersten Mal denkt, das kenne ich doch, das passiert mir auch und ich bilde mir das offenbar nicht ein. Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann hilf mir bitte, sie weiterzutragen. Abonniere den Podcast, hinterlasse eine Bewertung, natürlich gerne mit 5 Sternen, und teile diese Folge mit jemandem, dem sie helfen könnte. Manchmal ist ein weitergeleiteter Link ja genau der Anstoß, den jemand braucht. Zwischen den Folgen kannst du dir eine kleine Portion Mut in dein Postfach holen. Meine Mutpost, ein Newsletter mit Gedanken, Impulsen und aufbauenden Worten. Auch dazu findest du den Link in den Shownotes. Meld dich am besten direkt an. Ja, und falls du selbst deine Geschichte hier erzählen möchtest, ob aus einem beruflichen Kontext, aus einer Beziehung, mit einem Elternteil oder aus einer Freundschaft, trau dich. Dein echter Name bleibt geschützt. Schreib mir eine E-Mail an podcast@narzissmus-coach.de und wir besprechen alle Details. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge. Bis dahin, pass bitte gut auf dich auf. Deine Jennifer.